Das Problem mit den hohen Nitratwerten und der Gülle ist Thema in diesem Podcast. Ich spreche mit Albert Rohlmann aus Hörstel. Er ist Kreisverbandsvorsitzender beim Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband. Jahrzehntelange Überdüngung mit Gülle auf den Feldern der Landwirtschaft hat den größten Anteil am zu hohen Nitratwert im Grundwasser, sagt man. Die Gefahr, um es nochmal für alle zu erklären, das Nitrat wird vom menschlichen Körper zu Nitrit und Nitrosamin umgewandelt, eventuell. Und beide Stoffe stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Jetzt die Frage, die erste an Sie. Wie viel Angst haben Sie denn, dass Sie selbst, Ihre Familie, Ihre Freunde und die Verbraucher, Ihre Kunden krank werden?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich unser erstes Anliegen oder Wunsch auch, Grundwasserqualitäten zu erhalten und zu verbessern, da wo es nötig ist und möglich ist. Das tun wir für uns selbst, für unsere Kinder, für unsere Enkel und natürlich auch für unsere Nachbarn und alle anderen. Von daher gilt es, Grundwasser zu schützen, so gut es eben geht.
Die EU-Kommission hat Deutschland ja eine letzte Frist gesetzt. Die Bundesregierung legt morgen Vorschläge zur Senkung der Nitratbelastung vor, also am Mittwoch, den 28. Sonst zahlen womöglich der Staat oder zahlen wir Steuerzahler natürlich letztlich bis zu 850.000 Euro täglich. So, die Bundesregierung nimmt die Landwirte jetzt stärker in die Pflicht. Die Idee der Bundesregierung, die Landwirte dokumentieren künftig ihre Düngemengen und es gibt längere Sperrfristen und strengere Vorgaben für die Felder an Hügeln. Ja, so viele haben wir jetzt im Kreis Steinfurt nicht davon wahrscheinlich. Wie gut finden Sie denn die Vorschläge der Bundesregierung?
Ja, das ist ein Prozess, der ja nicht jetzt begonnen hat, weil in Brüssel jemand wach geworden ist. Wir düngen natürlich unsere Pflanzen oder ernähren unsere Pflanzen mit Mineraldünger, mit tierischen Düngern. Und das hat seine Auswirkungen aus Wasser gehabt, aus der Vergangenheit, historisch. Ja, das Wasser hat ein langes Gedächtnis. Und wir haben aber auch in der Vergangenheit uns diesem Thema schon gestellt, von der Politik her, aber auch von uns Bauern her und haben also seit 1996 eigentlich angefangen, restriktive Maßnahmen zu ergreifen, Düngemaßnahmen zu begrenzen. Und dann sind wir 1996 gestartet. Dann gab es 2006 eine Novelle, wo schon deutlich schärfer gezogen worden ist. Die letzte Novelle kam 2017, die bis dahin für uns auch fachlich alles nachvollziehbar ist. Da können wir noch mit den Nährstoffen die Pflanzen ernähren. Das, was jetzt die sogenannte Einleitung des Zweitschrittverfahrens der EU ist, da trennt sich dann das Verständnis oder das fachliche Wissen von uns. Da muss man dann, glaube ich, ganz tief in die Thematik einstellen, wie Messstellen gemessen werden, wie die Statistiken erstellt. Wie haben unsere Nachbarländer in Europa diese Statistiken oder Messstellen aufgearbeitet? Und wir wollen nicht schönrechnen. Wir möchten nur, dass wir repräsentative Messstellen haben, die Funktionalität haben und das Wasser widerspiegeln, wie es ist. Und dass wir dann schauen können, wo müssen wir punktuell Maßnahmen ergreifen.
Da haben Sie mir die nächste Frage schon vorweggenommen zu dem Gesetz, was vor 2 Jahren verabschiedet worden ist. Kontrollen gibt es aber ja trotzdem kaum und deshalb werden auch kaum Verstöße festgestellt, wenn es Verstöße gibt. Und da braucht auch kein Landwirt Angst vor irgendwelchen Strafmaßnahmen oder Sanktionen zu haben. Jetzt mal ganz provozierend gefragt, lassen die Landwirte die Gülle einfach laufen? Ich meine, wo kein Kläger, da kein Richter?
Ja, das sitzt scheinbar fest in der Meinung der Gesellschaft, dass keine Kontrollen da sind und keine Regelungen da sind. Wir haben selbst auf den Weg gebracht, so eine sogenannte Wirtschaftsdüngernachweisverordnung. Wir pflegen also genau ein, wo die Nährstoffe produziert werden, zugekauft werden, entstehen und wo sie abfließen, sprich oder genutzt werden bei uns auf dem Feld, wenn wir Mais oder Getreide oder Kartoffeln anbauen oder ob wir es an einem Nachbarn abgeben oder über eine Separation abgeben oder wie auch immer. Also es wird jedes Kilogramm Stickstoff, was in unserem Betrieb bei mir zu Hause reingeht, wird jeweils am Jahresende genau belegt, wo dieser Kilo Stickstoff geblieben ist und ob er verwertet worden ist. Und da haben wir uns in einem relativ engen Spielraum zu bewegen und Kontrollen. Wir haben sie schon 2-mal gehabt. Entweder bin ich überproportional viel kontrolliert worden, aber Kontrollen gibt es immer wieder.
Das Problem mit viel zu viel Gülle ist ja nicht seit gestern erst bekannt. Da könnte man natürlich fragen, naja, wieso haben die Landwirte nicht vor 5, vor 10, vor 20, vor 30 Jahren reagiert? Denn das geht ja schon zurück bis in die 50er, 60er Jahre, oder?
Ich sag mal, die hauptgrößte Düngungsintensität meiner Meinung nach haben wir in den 80er, 90er Jahren gehabt. Wir sind aber auch zeitgleich angefangen in den 90er Jahren, wie eben beschrieben, das genauer zu erfassen und auch zu begrenzen. Dieses Begrenzen aus heutiger Sicht hätte man vielleicht etwas schneller machen müssen in den Anfängen, weil Wasser ein unheimlich langes Gedächtnis hat. Wenn wir heute in der Statistik Zahlen haben von Proben aus 2012, 2014, dann ist dieses Wasser, was dort gemessen worden ist, ja erzeugt worden in den 90er Jahren 2000. Unser Grundwasserkörper hier bei unseren, in unserer Region haben oft eine Austauschbarkeit von 30, 40, 50 Jahre. Also Wasser hat ein ganz langes Gedächtnis. Das, was mein Vater gemacht hat, kann ich jetzt messen. Und das, was wir jetzt tun, können meine Kinder irgendwann messen. Also wir müssen da einerseits Geduld haben, andererseits uns natürlich auch nicht ausruhen. Wir müssen aktiv werden, aber die Ergebnisse werden eben dauern, bis wir sie messen können.
Gülle wird oft noch flächendeckend ausgebracht. Technisch ist es ja inzwischen möglich, je nach Bodenbeschaffenheit die Pflanzen gezielt mehr oder weniger zu düngen. Ja, ist das jetzt so oder wird die Methode schon hier im Kreis Steinfurt auch oft angewandt oder warum wird sie vielleicht nicht angewandt?
Also wenn wir unsere Flächen düngen, begüllen, die Pflanzen ernähren, ich spreche immer von Pflanzen ernähren, dann starten wir zunächst erstmal damit, dass wir berechnen, wie viel Nährstoffe wir bei Stickstoff, Phosphor, Kali, also Einzelnährstoffe für diese Kultur bei unserer Ertragserwartung auf dem Standort A oder B oder C benötigen. Und dann rechnen wir, mit wie viel Gülle wollen wir diese Pflanze ernähren und wie viel Mineraldünger kommt dazu. Und dann kommt die Technikfrage. Und ich glaube, im Kreis Steinfurt sind wir das, was Technik angeht, auch sicherlich ein Vorzeigekreis. Man sieht immer wieder nochmal Land auf, Land ab, die älteren Ausbringungstechniken, ja, da gebe ich Ihnen recht. Aber es geht besser und ich glaube, dass die meisten Betriebe setzen diese sogenannten Schleppschläuche, weiterentwickelt Schleppschluhe oder Gülledrill-Injektion ein. Es kommt darauf an, dass wir die Nährstoffe bodennah ausbringen, grobtröpfig ausbringen und möglichst schnell einarbeiten, damit wir möglichst wenig Ammoniakverluste haben. Und das wird zu einem ganz großen Anteil eingesetzt.
Also Düngemenge verringern ist ja schon mal ein guter Wert, um auch das Nitratproblem in den Griff zu kriegen. Ein anderer Weg ist ja vielleicht auch, ich sag mal, so wenig wie möglich von dem ausgebrachten Stickstoff zu verlieren. Es gibt den Anbau von Zwischenfrüchten, also wie Grünroggen oder Winterraps, der angeblich eben ein Teil der Stoffe oder der verhindern soll, dass ein Teil der Stoffe dann ausgeschwemmt wird und ins Grundwasser gelangt. Wird das hier am Kreis Steinfurt auch gemacht?
Ja, das wird sehr viel gemacht. In der Vergangenheit haben wir nicht winterharte Zwischenfrüchte genommen. Das war dieser Senf, der dann beim ersten Frost abfror und durch das Abfrieren wurden im Prinzip die Pflanze schon wieder zersetzt und die Nährstoffe schon relativ früh freigesetzt und konnten dann im frühen Frühjahr unter Umständen auswaschen. Heute werden Land auf, Land ab winterharte Zwischenfrüchte genommen. Das ist Winterraps, Ölrettich, Winterrübsen. Solche Pflanzen und die frieren auch bei minus 10 und 15 Grad noch nicht ab. Da bleibt Wachstum und die nehmen diese Nährstoffe, die im Boden ja auch im Winter immer wieder freigesetzt werden. Das ist ja, ich sag mal, die Herausforderung. Die Herausforderung ist ja nicht, dass ich im Frühjahr eine Pflanze ernährt habe, die dann Ertrag gebildet hat, sondern wenn ich das Feld abgeerntet habe, da ist ja immer Aktivität. Ab 6 Grad plus wird im Boden gearbeitet und da werden Nährstoffe umgesetzt. Wir haben Humusaufbau im Boden, dann wird Humus wieder abgebaut, dann werden Nährstoffe freigesetzt und das ist unsere Aufgabe, das über gutes Management mit Zwischenfruchtanbau, mit Untersaaten immer möglichst Entzug darzustellen, damit wir über diese Zeiten, wo die Hauptfrucht nicht wächst, die Nährstoffe retten und zur nächsten Hauptfrucht bringen. Im Mais kann das Grasuntersaat sein, nach Getreide sind das diese winterharten Zwischenfrüchte. Und da sind wir seit Jahren im Kreis Steinfurt auch zusammen mit der Wasserrahmenrichtlinienberatung sehr gut unterwegs.
Das ist natürlich jetzt sehr speziell und vor allen Dingen eben für die Landwirte, aber es gibt ja vielleicht auch einfachere Rechnungen. Tausende Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr weggeschmissen von Geschäften in der Gastronomie und von uns zu Hause natürlich auch. Was halten Sie denn davon, dass einfach sorgsamer mit den Lebensmitteln umgegangen wird? Denn wenn mehr genutzt wird, weniger weggeschmissen wird, muss auch weniger produziert werden und letztlich entsteht dadurch ja auch weniger Gülle, oder?
Da profitieren wir am Ende alle von. Das kann keiner verstehen, der Lebensmittel schätzt, wertschätzt, kann nicht einfach drüber weggehen, dass Lebensmittel mit so einer hohen Qualität, dass man die einfach, weil sie nicht mehr schön aussehen oder weil es von gestern ist, nicht verwertet werden. Da habe ich überhaupt kein Verständnis. Das darf eigentlich gar nicht sein. Es kann sicherlich mal ein Joghurt schlecht werden im Kühlschrank oder auch mal ein Rest schlecht werden, aber es kann nicht sein, nur weil es nicht mehr schön ist oder nicht mehr schick ist, weil es von gestern ist, dass wir deswegen die Nahrungsmittel nicht verwerten oder aufnehmen und essen. Das hat es früher nicht gegeben. Früher gab es immer einmal in der Woche den Rest der Woche.
Ja, leckere Suppen und Eintöpfe zum Beispiel auch, ne? Ja. Landwirte halten massenhaft Tiere, die teilweise unter fragwürdigen Bedingungen auch gehalten werden. Damit wird eine Menge Gülle produziert und das alles, damit wir eben billiges Fleisch und billige Wurst in den Geschäften bekommen. Und fast jeder ist ja auch so, dass er da mal zugreift, ne? Also sonst würden diese Massen ja auch nicht verkauft. Was halten Sie denn von der Idee, deshalb eben öfter aufs Fleisch zu verzichten? Ich meine, es würden dann weniger Tiere gehalten, die natürlich weniger Gülle wieder produzieren. Und nebenbei würden vielleicht die wenigeren Tiere auch artgerechter gehalten.
Ich denke mal, wie sich jemand ernähren möchte, ob er sich vegan, vegetarisch, ganz normal ernähren möchte, welche Anforderungen er an die Lebensmittel stellt, ob es denn das normale, in Anführungszeichen, Angebot aus dem Lebensmittelhandel ist oder ob er zum Direktvermarkter geht, zum Bauern oder zum Metzger seines Vertrauens. Ich denke, das ist die Freiheit eines jeden Bürgers. Man kann sicherlich die Menschen über Bildung zu einem bewussteren Ernährung mitnehmen. Das ist ein gesellschaftlicher Antritt. Wie die Tiere gehalten werden. Ich sage ganz klar und selbstbewusst, den Tieren ist es noch nie so gut gegangen wie zurzeit in unseren Ställen. Die sind immer entwickelt worden oder optimiert worden, damit es auch den Tieren gut geht. Wir haben sicherlich heute andere Wünsche, dass die Tiere wieder mehr nach draußen kommen. Im Milchviehbereich sehen wir das sehr viel offene Kuhställe. Im Schweinebereich gibt es das auch schon, dass wir so Offenställe mit Klimareizen uns als Verbraucher wieder wünschen. Das ist auch in Ordnung. Es gibt diese Betriebe, die das machen und da hat auch der Verbraucher die Möglichkeit, das zu kaufen. Und ich glaube, es gibt nicht links, rechts oder schwarz-weiß, sondern das ist etwas, was sich am Markt entwickeln muss. Und wenn möglichst viele Verbraucher möglichst viel Fleisch oder möglichst viel Nahrungsmittel über diese Produktionswege und Arten nachfragen, dann wird das auch gemacht werden. Dann werden immer mehr Landwirte diesen Weg gehen. Viele Menschen wünschen sich diese idyllische Bilderbuch Landwirtschaft, wie wir sie aus den Kinderbüchern kennen. Ich glaube, damit lösen wir die allerwenigsten Probleme. Wir müssen nach vorne gucken und genau mit Wissen, mit Technik, mit Digitalisierung, genau Quadratmeter, genau die Pflanzen ernähren und schützen über Pflanzenschutz, je nach Ertragspotenzial. Und dann können wir die Gefahr für die Umwelt ja auch deutlich reduzieren.
Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Albert Rohlmann, herzlichen Dank.